Gott und die Welt, ein Podcast der Kirche im NDR.
Die Deutsche Bischofskonferenz erklärte im Februar, rechtsextreme Parteien können für Christinnen und Christen kein Ort ihrer politischen Betätigung sein und sind auch nicht wählbar. Eine klare Abgrenzung. Aber es gibt auch innerhalb der Kirche Menschen mit rechtsextremen Gedankengut. Zu denen forscht die Theologin Sonja Strube. Was ist denn eigentlich rechts oder rechtsextrem?
Rechtsextremes Gedankengut bedeutet im Kern vor allen Dingen erst einmal eine Ideologie der Ungleichwertigkeit. Das heißt, die Grundidee ist, dass Menschen aufgrund von Unterschieden, die sie haben, nicht gleichwertig sind, nicht die gleichen Rechte haben. Das heißt, da haben wir es eigentlich mit einem Kerngedanken zu tun, der zum Beispiel der zentralen Idee der Gottebenbildlichkeit aller Menschen widerspricht. Im politischen Bereich erleben wir oder wird so gewertet, auch in der Rechtsextremismusforschung, dass eine Befürwortung oder eine Nähe zu autoritären Regimen, eventuell Diktaturen, eine Rolle spielt. Das ist tatsächlich auch ein Phänomen, das man auch in bestimmten christlichen, rechtschristlichen Milieus wahrnehmen kann, dass da der Gedanke eines durchaus autoritären Gottesstaates, vielleicht auch eines katholischen Gottesstaates, eine Rolle spielt. Klingt erstmal skurril. Andere Phänomene, Verharmlosung des Nationalsozialismus oder anderer rechtsextremer Gewaltverbrechen oder aber auch solche Haltungen wie Fremdenfeindlichkeit. Das kann rassistisch sein, das kann auch antimuslimischer Rassismus sein, dass man sich gegen Muslime besonders stark wendet. Antisemitismus ist eine Kategorie, die dazugehört. Und auch sozialdarwinistische Haltungen, also Haltungen, die besagen, wer stärker ist, hat auch mehr Rechte. Es gilt das Recht des Stärkeren und das Schwache unter die Räder kommen, ja, das passiert.
Eben, halt. Sie haben es ja schon gesagt oder angedeutet, wenn ich an die christlichen Nächsten und sogar Feindesliebe denke, wenn ich etwas kindlich gesprochen sage, wir sind ja alles gottesgeliebte Kinder, alle Menschen, dann müsste doch eigentlich klar sein, dass das nicht zusammenpasst, oder?
Trotzdem ist de facto zu beobachten, dass es zu verschiedenen Zeiten im Christentum, auch aktuell und auch in anderen Religionen, immer wieder dieses Phänomen gibt, dass Religion und Religiosität ambivalent ist gegenüber Vorurteilen und ambivalent auch gegenüber Abwertungen anderer. Die Abwertung anderer wird dann begründet, zum Beispiel indem man sagt, das sind Ungläubige, das sind Heretiker, das sind Sünder. Damit wird dann begründet, warum ein Mensch nicht die gleiche Wertigkeit hat wie man selber oder nicht nur ein einzelner Mensch, sondern auch eine Menschengruppe. Dualistische Weltbilder, also wenn man sehr scharf in Gut und Böse aufteilt, dann ist man sehr schnell in so einem Schwarz-Weiß-Denken, wo man selber zum heiligen Rest gehört und die anderen sind nicht nur anders, fremd vielleicht auch oder so, sondern sie sind damit auch gleich identifiziert als böse. Also es ist die Gefahr angelegt, dass man aufgrund solcher Aussagen zu einem Schwarz-Weiß-Denken kommt.
Wird das quasi ein bisschen schon vorbereitet im kirchlichen Sprechen? Ich widersage dem Bösen zum Beispiel oder ich glaube an die einzig wahre katholische Kirche. Also ist da so ein bisschen schon die Gefahr angelegt?
Also es gibt natürlich Böses, das gibt es definitiv, wo wir versuchen sollten als Christen dem zu widerstehen. Widerstand gegen Rechtsextremismus wäre ja auch ein Widerstand gegen etwas, was man als böse identifiziert hat.
Eben.
Das Problem ist, glaube ich, aus meiner Sicht, wenn diese Kategorien einfrieren und wenn man praktisch nur noch schwarz-weiß denkt und nicht mehr wahrnimmt, dass es Grautöne gibt oder wahrnimmt, dass es auch in der eigenen Gemeinschaft Probleme gibt, dass jeder Mensch Fehler hat, dass jeder Mensch sündig werden kann. Also je stärker eine Religiosität in Richtung eines krassen Gut-Böse-Schemas geht, wo es nichts dazwischen gibt, desto gefährdeter ist man in so ein autoritäres Denken reinzukommen.
Reden Sie eigentlich davon, dass Christen auch anfällig sind oder besonders Katholiken? Also ich denke da auch an unsere Kirchenstruktur. Es gibt eine klare Lehre, es gibt eine klare Hierarchie. Ein starker Mann an der Spitze oder starke Männer, nur Männer an der Spitze, macht das auch gerade die katholische Kirche attraktiv für Menschen, die so denken?
Jein. Also das Phänomen, dass es Menschen gibt, die wirklich praktizierend christlich sind, regelmäßig zu Gottesdiensten gehen, ihren Glauben bekennen und gleichzeitig im politischen Bereich sich wirklich extrem weit rechts äußern. Dieses Phänomen gibt es tatsächlich und es gibt es in, soweit ich weiß, allen christlichen Konfessionen. Jedenfalls gibt es Forscher, Forscherinnen, die auch in der Orthodoxie so etwas nachweisen. Es gibt das im evangelikalen Spektrum. Es gibt das ganz stark in den USA, natürlich nicht nur im katholischen Bereich, sondern gerade auch im evangelisch-evangelikalen Spektrum. Also das ist interessant, dass dieses Phänomen tatsächlich auftritt, unabhängig davon, wie die Kirchen jeweils strukturiert sind.
Was sind denn die Themen, bei denen Rechte in der Kirche andocken können oder glauben andocken zu können?
Ein ganz großer Themenbereich, den die politische extreme Rechte für sich entdeckt hat, um in Richtung Christentum und Kirchen einen Fuß in die Tür zu kriegen, ist tatsächlich das Thema Anti-Gender-Aktivismus, Aktivismus gegen Menschen, die schwul, lesbisch, transident sind, Aktivismus gegen alles, was mit dem Stichwort Gender zu tun hat. Das ist ein Bereich, der tatsächlich seit Mitte der 2000er Jahre von der extremen Rechten für sich entdeckt worden ist und wo es auch sehr starke Vernetzungen gibt in Richtung bestimmter christlicher Milieus.
Ja, da können Sie, haben Sie durchaus bei lehramtlichen Äußerungen Andockpunkte, ne? Muss man zugeben einfach, ja.
Ja, also das Interessante ist tatsächlich, dass in diesem Bereich auch Rechtsextreme im engen Sinne des Wortes versuchen, in diesem Bereich sich zu beziehen mit ihren Ideen auf einzelne Aussagen verschiedener Päpste oder bestimmte Schriftstücke der katholischen Kirche. Die ist da besonders beliebt, weil es da besonders markante Aussagen gibt, auf die man sich beziehen kann. Wenn Sie heute zum Beispiel googeln mit den Begriffen Kultur des Lebens, Kultur des Todes, die von Papst Johannes Paul II. In einer Enzyklika mal geprägt worden sind, dann werden Sie über die Suchmaschinen bei der FPÖ, bei der AfD landen und bei vielen anderen Gruppierungen im Bereich der extremen Rechten, die das jetzt so aufnehmen und für sich zu ihrem Sprachgebrauch machen.
Was sind noch Themen? Also ich könnte mir vorstellen, die Angst vor der sogenannten Islamisierung, oder?
Ja, das ist auch ein Thema. Ich habe den Eindruck, dass dieses Thema stärker in evangelischen Milieus, evangelikalen Milieus ankommt. Vielleicht, weil in der katholischen Kirche tatsächlich seit dem Zweiten Vatikanum der interreligiöse Dialog sehr stark in den Blick gekommen ist und sehr stark vertreten wird. Also weil hier dann praktisch die kirchliche Hierarchie dem entgegentritt und keine Möglichkeiten mehr bietet, anzudocken.
Wer anti-islamisch ist, kann sich nicht mehr auf die kirchliche Lehre der katholischen Kirche berufen. Das ist seit 50 Jahren rund vorbei, ne? Seit dem Zweiten Vatikanischen Konzil.
Ja, das macht es auf jeden Fall schwerer. Und auch dieser sehr starke Widerspruch, den es tatsächlich von allen Bischöfen Deutschlands gegeben hat, also gegen Pegida, gegen Fremdenfeindlichkeit, da ist ja auch von kirchlicher Seite sehr deutlich widersprochen worden gegen rechte Narrative. Was vielleicht auch noch interessant ist als Andockpunkt, der tatsächlich in der politischen extremen Rechten gerne genutzt wird, das ist, man greift gerne zu auf bestimmte Konzepte des kirchlichen Antimodernismus des 19. Jahrhunderts und auf Traditionalismus. Praktisch das, was auch die Piusbruderschaft lebt und verbreitet. Also da kann man dann praktisch auf ein Kirchenbild und auf kirchliche Aussagen zurückgreifen, die heute in der katholischen Kirche so nicht mehr gültig sind, aber von denen man natürlich immer sagen kann, wir stehen in der wahren katholischen Tradition, wir halten das aufrecht und man findet eben auch in diesen Schriftstücken Äußerungen, die demokratiekritisch sind, Äußerungen, die menschenrechtskritisch sind und sagen, nee, also Menschenrechte, das ist sowas Revolutionäres von der Französischen Revolution, das ist nicht okay. Das sind eigentlich überholte Aussagen, aber auf die kann man dann zurückgreifen und sagen, hier, das ist doch kirchliche, christliche Tradition, altehrwürdig, das passiert.
Und die letzten 100 Jahre werden dann quasi schon als Niedergang der Kirche angesehen, oder?
Also in solchen Zusammenhängen wird alles, was mit dem Konzil passiert ist, was zum Vorfeld des Konzils gehört und was sich im Konzil geändert hat, im Grunde als Niedergang betrachtet. Und wenn man da mal ganz genau auf Äußerungen schaut, dann kann man sagen, da sind auch viele Personen, die sich im Prinzip sedisvakantistisch äußern. Das heißt, die im Prinzip die Auffassung vertreten, nach Pius dem XII. Hat es eigentlich keine legitimen Päpste mehr gegeben.
Wie umgehen in der Kirche mit Menschen, die ja rechts- oder rechtsextreme Ansichten vertreten?
Das wird sich ein bisschen daran festmachen, wie einem diese Leute begegnen. Also haben wir es zu tun mit Leuten, die ein geschlossen rechtsextremes Weltbild verbreiten, die es immer wieder verbreiten? Haben wir es zu tun mit Funktionären bestimmter Gruppen der extremen Rechten, vor allen Dingen auch Funktionären jetzt im AfD-Bereich? Dann würde ich ganz klar sagen, da ist die ganz harte Konfrontation, der ganz harte Widerspruch und auch die Bereitschaft, solche Leute aus Gruppen auszuschließen, von kirchlichen Ämtern auszuschließen, die wäre da ganz, ganz stark angesagt. Inhaltlich ist völlig klar, die vertreten bewusst ein Weltbild, das definitiv nicht christlichen Weltbild passt. Und da muss man sich dann entscheiden, was von beiden vertrete ich. Man kann nicht praktisch in Funktionen sein, in, sagen wir mal, der AfD und in der Kirche.
Die Bischöfe haben ja jetzt ziemlich deutlich gesagt, wenn ich eine Funktion in der AfD habe, kann ich kein kirchliches Amt innehaben oder anstreben. Was halten Sie davon?
Ja, das finde ich richtig. Das hat jetzt eine große Klarheit bekommen, diese Aussage. Und ich denke, es hat sich ja auch gezeigt, wenn wir nicht nur in die Programme der AfD gucken, sondern durchaus auch in das, was tatsächlich geäußert wird von führenden Politikern und Politikerinnen der AfD, dann sehen wir, dass Positionen vertreten werden, die absolut nicht vereinbar sind mit einem christlichen Menschenbild, die gegen den Gedanken der Gottebenbildlichkeit aller Menschen dem widersprechen, die sich gegen universalistische Werthaltungen, Solidarität, Nächstenliebe richten. Und das heißt ganz klar, dass Personen sich entscheiden müssen, ob sie diesem Weltbild zustimmen und diesem Politikprogramm zustimmen, in dem sie Funktionsträger in der AfD sind, oder ob ihnen tatsächlich ihr christlicher Glaube wichtiger ist und sie den vertreten wollen. Ich denke wirklich, dass es so ist, dass man nicht beides gleichzeitig vertreten kann, eine Funktion in beiden Bereichen haben kann, weil man damit im Grunde suggeriert, man würde Sachen vereinbaren können, die nicht kompatibel sind. Und aus kirchlicher Perspektive würde es auch nochmal bedeuten, wenn AfD-Amtsträger in bestimmte Funktionspositionen auch in der Kirche kommen, dann sieht es ja so aus, als ob die katholische Kirche dem zustimmen würde und sagen würde, ja, das ist vereinbar. Und das ist es nicht. Und das ist in aller Deutlichkeit ausgesprochen worden, was ich sehr begrüße.
Und Sie machen da auch die Unterscheidung, also wenn ich ein Amt in der AfD habe, ist das nicht vereinbar. Wenn ich die wähle, bin ich hoffentlich noch erreichbar.
Ich würde zum einen sagen, hoffentlich noch erreichbar. Und zum anderen ist natürlich ein Problem, niemand kann sehen, wo jemand sein Kreuz auf dem Wahlzettel macht. Es kann sein, dass jemand ein geschlossen rechtsextremes Weltbild hat, sein Kreuzchen bei der AfD macht, aber nicht in der AfD sich engagiert und deshalb möglicherweise nicht bemerkt wird, dass er eigentlich ein Weltbild hat, das nicht mit christlichen Inhalten zu vereinbaren ist. Das kann natürlich passieren. Da ist dann eher so die Frage, woran zeigt sich das, wann kann man das bemerken und wann wird dann im Einzelfall möglicherweise eine Auseinandersetzung auch wichtig sein, nicht nur inhaltlicher Natur, dass man miteinander diskutiert, sondern möglicherweise auch, dass man sagt, das und das Amt kann diese Person nicht mehr ausführen. Da ist einfach die Mitgliedschaft in der AfD natürlich oder die Funktionsebene in der AfD ein Kriterium, das sehr viel klarer handhabbar ist.
Ist das beim Thema Rechte und Kirche für uns, ich bin hier in Hamburg, ist das für uns auch ein leichteres Thema, wenn ich in den Osten schaue?
Ich weiß punktuell aus Zusammenhängen, dass es sehr schwierig ist im Osten. Ich weiß aber auch, dass die Menschen, die sich dort gegen rechts engagieren, sich durchaus auch im Stich gelassen fühlen, wenn dort ständig Rücksicht genommen wird auf Menschen, die sich tatsächlich menschenfeindlich äußern. Das darf auch nicht passieren. Also da kann Kirche, wenn sie sich klar gegen Rechts- und gegen Menschenfeindlichkeit positioniert, auch gerade denen den Rücken stärken, die das auch tun und die das auch aufgrund ihres christlichen Glaubens tun. Das finde ich auch wichtig, dass diese Menschen sich nicht in der Minderheitenposition fühlen und das Gefühl haben, im Grunde hat die extreme Rechte schon die Macht übernommen.